Denn das Herrenmahl, das dem Herrn gehörende Mahl. Genau, dann ist das nicht was, was wir für uns feiern, sondern ist es etwas, was Jesus eingesetzt hat. Jesus hat es an dem Abend vor seinem Tod, bevor er am Kreuz für uns gestorben ist, hat er es eingesetzt und er hat gesagt, wir sollen es immer wieder machen und dabei an das denken, was er für uns getan hat, an das, was Jesus für uns bereitet hat, durch das, dass er seinen Leib am Kreuz hingegeben hat, sein Blut für uns vergossen hat. Genau, und wir starten mit dem Vers 23, das, was wir eben schon gelesen haben. Also Paulus sagt uns hier, er hat es als verbindliche Tradition übernommen, wobei ich das Wort Tradition jetzt für nicht so glücklich halte, weil Tradition ist sowas, was Starres, was Steifes, was man einfach immer wieder macht. Aber das Abendmahl, was Jesus uns gestiftet hat, wo wir an ihn denken sollen, an das, was er für uns getan hat, ist mehr als eine Tradition, ne? Das wissen wir alle. Also das ist was Lebendiges, das ist was, was heute noch Wirkung und Kraft hat, wenn wir uns auf den Herrn Jesus berufen, ne? Wenn wir uns auf den Leib berufen, wenn wir uns auf das Blut berufen, dann ist es etwas, was lebendig ist und nicht was, was wir nur aus Tradition machen, wie am 1. Mai zum Beispiel den Maibaum aufstellen. Ne? Das ist eine Tradition, das wird so gemacht, weiß nicht wie lange, hat man schon immer so gemacht. Und das hat aber jetzt, weiß ich nicht, für uns nicht wirklich eine Bedeutung. Aber das, was Jesus für uns getan hat, hat sehr wohl eine Bedeutung und nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Also auch nicht nur hier, sondern überall. Und dann beschreibt es einfach, also Paulus war nicht selbst dabei beim Abendmahl, als Jesus es gemacht hat, sondern er hat es vom Heiligen Geist, hat er es übermittelt gekriegt. Ne? Also Paulus hat es nicht selbst erlebt, so wie die anderen Jünger, so wie Petrus, Johannes und so weiter. Ne? Die waren selbst dabei bei dem, was Jesus getan hat. Aber Paulus hat es empfangen vom Heiligen Geist, so wie auch wir heute Dinge vom Heiligen Geist empfangen können, die wir nachher plötzlich in der Bibel wiederfinden, denken, Mensch, genau das, den Gedanken hatte ich auch. Und so, ne, so spricht der Heilige Geist heute noch auch zu uns. Und wir können Dinge aus der Bibel als Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit kann uns frei machen. Ne? Genau. Also, was ich euch auch übergeben habe, in der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet. Dann brach er es in Stücke und sagte, das ist mein Körper, der für euch ist. Tut genau das, um mich in eurer Mitte in Erinnerung zu bringen. Und das tun wir auch nachher, wenn wir das Brot nehmen. Ne? Unser Brot ist jetzt schon gebrochen, aber man kann es auch gerne so machen, dass man ein Stück Brot nimmt und dann jeder bricht sich was ab oder einer bricht es ab und gibt es weiter, ne? So dass es dieses einfach mehr deutlich wird. Wobei mich immer ein bisschen stört, das ist jetzt aber meine persönliche Sache, hier steht jetzt, das ist mein Körper, aber in vielen steht, der für euch gebrochen wurde. Dann denke ich mir, der wurde gar nicht gebrochen. An anderer Stelle steht, dass kein Knochen gebrochen wurde. Aber das müssen wir einfach so nehmen, weil es ist symbolisch, dieses Brot. Ne? Dieses Brot wird zum Verteilen einfach in Stücke gebrochen. Und so ist zwar Jesus Leib nicht am Kreuz gebrochen worden, wird aber sehr wohl für uns geteilt und jeder kann ihn empfangen. So, ja. Und das sollen wir tun, um uns immer wieder das ins Gedächtnis zu rufen, was Jesus uns für uns getan hat. Und auch nicht nur für uns, sondern auch als Botschaft vor den anderen Menschen. Wenn andere Menschen sagen, was macht ihr da eigentlich, wenn ihr dieses Brot und den Saft oder Wein oder wie auch immer, wenn ihr das da verteilt, was soll das? Und dann sollen wir sagen, hier, Jesus hat am Kreuz sein Leben für uns gegeben, damit wir gerettet sind, damit wir Gesundheit haben, damit wir ewiges Leben haben, der Zorn des Vaters besänftigt ist, wir, und so weiter. Okay, ja. Und genauso ist es auch mit dem Becher. Ne? Wir haben jetzt kleine Becher, manche haben große Becher, manche haben einen Kelch, aus dem alle trinken. Das soll aber nicht das Ausschlaggebende sein, sondern ausschlaggebend ist, dass das der Ausdruck der neuen Gottesbeziehung ist, die Jesus gewirkt hat. Vorher war Gott ein ferner Gott. Also Gott war immer der gleiche, aber Gott war trotzdem von den Menschen distanziert, weil einfach die Sünde der Menschen zwischen ihm und uns gestanden hat. Also unsere Sünde durch Adam und Eva in die Welt gekommen, stand für alle Ungläubigen oder für alle vorher zwischen Gott und den Menschen. Und so konnte kein Mensch einfach so zu Gott kommen. Aber durch das Blut, was Jesus für uns vergossen hat, wodurch wir reingewaschen sind von unserer Schuld, von unseren Sünden, dadurch ist diese Barriere zwischen uns und Gott ist beseitigt. Und deswegen können wir heute zu Gott kommen, weil wir wissen, dass wir reingewaschen sind, dass Jesus bezahlt hat, dass keine Schuld mehr zwischen uns und Gott steht. Und das ist das, wovon hier steht, die neue Gottesbeziehung, die durch sein Blut gestiftet wurde, ne? Die durch das Blut von Jesus gestiftet wurde. Wir haben eine neue Gottesbeziehung in einer größeren Qualität. Früher gab es immer die Hohepriester, die für das Volk opfern mussten, jeden Tag, jeden Neumond. Ständig mussten Tiere geschlachtet werden, das Blut an den Altar gesprengt. Teilweise mussten die Priester ihre Hände auf den Kopf von Böcken, von Ziegenböcken legen, die dann in die Wüste gejagt wurden oder die geschlachtet wurden und, und. Also es gab eine Vielzahl verschiedenster Opfer und den ganzen Tag wurde Blut vergossen, um Gott sozusagen zu besänftigen. Und es hat aber nie gereicht, es musste ständig neues Blut vergossen werden. Aber jetzt durch Jesus, ein für alle Mal, Jesus hat am Kreuz durch sein Blut ein für alle Mal für die Schuld der Menschen bezahlt. Jetzt liegt es an den Menschen, die Vergebung anzunehmen. Gott hat in seiner Gnade alles bereitet. Gott hat in seiner Gnade die Schuld der Menschen weggenommen durch das Blut Jesu Christi. Allerdings ist dadurch nicht pauschal jeder gerettet, sondern die Gnade annehmen, die sagen, ich glaube an das Opfer von Jesus. Durch unseren Glauben wird dieses Opfer für uns wirksam. Nur durch den Glauben. Nur durch den Glauben an Jesus wird das Opfer wirksam, das Jesus für uns getan hat. Also, und daran sollen wir denken. Wenn wir trinken, dann denken wir an das Opfer, was Jesus für uns gewirkt hat, dass er uns reingewaschen hat von Schuld. Und als Zeichen dafür hat er uns auch seinen Heiligen Geist gegeben. Alle, ihr kennt meine wunderschönen drei Bilder und wir haben schon viel drüber gesprochen, dass in dem Moment, wenn wir das glauben, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, was Jesus für uns getan hat, dann kommt sein Geist in uns. Unsere alte Natur stirbt, wir bekommen durch Christus eine neue Natur und zwar den Geist Gottes, die Natur Gottes. Und das alles passiert in dieser Sache, die wir hier gerade erklären. Also, wenn wir daraus trinken, aus dem Kelch, dann ist es nicht nur Tradition, das ist es nicht nur irgendwie was ja alle machen, die in die Kirche gehen oder so, sondern es ist etwas, um Jesus in unserer Mitte zu erleben. Jesus wird erlebbar, weil Jesus ist lebendig. Jesus ist auferstanden von den Toten und deswegen können wir ihn heute noch erleben. Und wir erleben ihn in den Dingen, die er für uns tut. Er macht gesund, er rettet, er schenkt neues Leben und so weiter. Genau. Also jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann macht ihr damit den Tod von Jesus, dem Herrn, bekannt, bis er wiederkommt. Also wir tun es, bis Jesus wiederkommt. Und wir machen ihn dadurch bekannt. Ich habe es vorhin gesagt, wenn Menschen euch fragen, was macht ihr da eigentlich, dann sagt ihm, wozu unser Herr gekommen ist und wozu er für uns gestorben ist. Und wir sind seine Zeugen. Wir sind die Zeugen von Jesus. Genau, soweit ist es eigentlich immer relativ einfach. Genau. So, und so ist es auch so, ne? Jetzt kommt der schwierige Teil. So ist es auch so. Der, der in unwürdiger Weise das Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird damit schuldig am Körper und am Blut von Jesus, dem Herrn. Jetzt habe ich da lange drüber nachgedacht, habe in mehreren Büchern gelesen, habe geguckt, was so andere sagen, habe gebetet, den Heiligen Geist gefragt. Und für mich ist der Schlüssel davon, also ich habe tatsächlich in Büchern gelesen, dass es dass Ausleger, also Bibelausleger, gesagt haben, nach dem Motto, also ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, erst rettet Gott dich und nachher bringt er dich um, wenn du nicht machst, was er tut. Macht das Sinn, dass Gott uns rettet und uns nachher umbringt, wenn wir irgendwie einen Fehler machen oder nicht das machen, was er sagt? Ich glaube, es macht nicht wirklich Sinn. Also ich weiß nicht. So, jetzt gucke ich mal, ich hatte vorhin noch irgendwas Schönes dazu aufgeschrieben. Gut, machen wir hier weiter. Also der in unwürdiger Weise das Brot isst. Ich habe mir überlegt, was wäre eine unwürdige Weise, das Brot zu essen? Was ist generell unwürdig? Was entspricht nicht dem Wesen Gottes? Oder was fordert Gott von uns, was ich eben schon auch gesagt habe im Vorfeld, wie wir mit Jesus umgehen sollen? Und zwar der Punkt ist, wir müssen an ihn glauben. Nur wer glaubt, wird gerettet. Nur wer an die Gnade Gottes glaubt, kann sie empfangen. Nur wer an das Werk Jesu glaubt, dass er unsere Sünden getragen hat und weggewaschen hat, der kann gerettet werden durch Glaube. Und für mich ist der einzige Punkt, wie wir unwürdig das tun können, das Brot essen, indem wir nicht daran glauben, dass Jesus durch seinen Leib unsere Krankheiten ans Kreuz getragen hat. Das heißt, in 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, Jesus hat an seinem Leib unsere Sünden hinaufgetragen ans Holz, also ans Kreuz, und in dessen Striemen wir geheilt worden sind. Es ist schon Vergangenheit. Also die Heilung ist schon geschehen in dem Moment, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und in dem Moment, wenn ich das nicht annehme für mich oder wenn ich das nicht glaube, in dem Moment bin ich in einer unwürdigen Weise, weil überall im Neuen Testament finden wir diese Hinweise auf Gott, wo es heißt, Menschen, die glauben, sind gottgefällig, also die gefallen Gott, Menschen, die nicht glauben, bleiben in der Verlorenheit, die bleiben in der, und die können auch Gott nicht gefallen, sagt uns das Wort. Also viele übersetzen so, dass unwürdig heißt für mich nicht unwürdig im Sinne von, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt darf ich nicht, sondern unwürdig ist, dass die unwürdig damit umgehen, die nicht an Jesus in der Art und Weise glauben, wie es die Bibel sagt. Einfach indem wir mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, so können wir das Mahl würdig empfangen. Und wir können auch würdig empfangen alles, was Jesus uns durch sein Opfer bereitet hat. Nämlich die Krankheiten, die er überwunden hat, der Teufel, der vernichtet ist, die Erlösung am Kreuz durch sein Blut, all das können wir empfangen. Und ich habe es gerade schon gesagt, viele übersetzen es so, dass Gott uns erst gerettet hat, um uns danach umzubringen. Also ne, es kommt, heißt ja im Nachfolgenden, man soll sich selbst überprüfen. Und dann steht da in Vers 29, denn wer einfach so isst und trinkt, ohne auf den Körper des Messias Acht zu geben, der zieht durch sein Verhalten beim Essen und Trinken ein Gericht auf sich. Und dann heißt es ja sogar weiter, dass aus diesem Grund auch viele krank und sogar schon gestorben sind. Also ich meine, das Einzige, was uns hundertprozentig gewiss ist, ist zumindest hier auf der Erde der Tod. Auch für die, die das ewige Leben haben, die werden dieses irdische Leben irgendwann verlassen. Aber es heißt nicht, dass wir in Krankheit sterben müssen oder dass wir vorzeitig sterben müssen, sondern in Christus und in dem Opfer, was Christus für uns gewirkt hat, hat uns Christus auch alles gegeben, hat uns Jesus auch alles gegeben, dass wir die Lebenslänge erreichen und auch so, dass wir sie sogar in Gesundheit erreichen können, auch wenn ich noch nicht überall gesund bin. Aber ich glaube daran, dass es der Bibel nach immer besser wird, dass es besser wird und besser wird und dass man wirklich auch gesund seine Lebenslänge erreichen kann und eingehen zum Herrn, sodass es einfach ein Übergang wird und nicht ein Dahinsiechen, bis man zum Herrn kommt. Aber gehen wir nochmal zurück. Also das ist für mich so das, was da drin steht, in unwürdiger Weise. Also nicht, dass wir uns, wie oft gelehrt wurde oder gelehrt wird, immer noch erst prüfen müssen. Natürlich sollen wir uns prüfen. Also jeder soll sich selbst überprüfen und dann auf diese Weise vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also ich muss mich prüfen, wie stehe ich zu meinem Herrn Jesus Christus? Stehe ich wirklich auf der Wahrheit der Bibel? Stehe ich wirklich im Glauben? Stehe ich wirklich, glaube ich, was die Bibel sagt? Und dann ist auch der Punkt, das zu empfangen, was die Bibel sagt. Ich kann nur das empfangen, wenn ich es auch glaube, wenn ich darauf feststehe. Das heißt nicht, dass wir einfach sündigen können oder leben können, wie wir wollen. Weil jeder, der Gott liebt, jeder, der Jesus liebt und der sein Opfer respektiert und liebt und an ihn glaubt, der fängt automatisch an, aus dieser Liebe heraus die Dinge zu tun, die Gott ehren. Keiner verharrt mehr, sag ich mal, in der Sünde in bösartiger Weise oder in mutwilliger Weise. Und das heißt nicht, dass man nicht sündigen kann, obwohl man es besser weiß. Aber es ist nicht mehr unsere Natur. Gott hat uns eine neue Natur geschenkt. Ich springe jetzt gerade mal ganz kurz weiter nochmal auf unser Lieblingsbild. Also unser Körper, unsere Seele und der neugeborene Geist. Also dieser neugeborene Geist in uns, das ist diese neue Natur. Und der neue Geist, der ist perfekt, von Gott perfekt gemacht. Also der ist so, wie Gott ist. Und unser Geist kann auch nicht mehr sündigen. Was noch sündigt, sind unsere Gedanken. Und aus unseren Gedanken heraus kommt auch schon sündiges Verhalten, was unser Körper dann ausführt. Aber unser Geist an sich ist perfekt gemacht und der ist vollkommen wie Jesus. Weil es heißt im Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 17, da heißt es, so wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und da mein Körper nicht so ist wie Jesus in dieser Welt und meine Gedanken, ist es zwangsläufig mein Geist, der schon jetzt so ist wie Jesus in dieser Welt. Also heute ist mein Geist schon so wie Jesus. Und so kann ich auch mit Gott kommunizieren, ohne dass die Sünde zwischen uns steht oder ohne dass meine Fehler zwischen uns stehen, weil Gott eben nicht mehr auf meine Fehler schaut, sondern auf den neuen Geist, den Jesus uns gegeben hat. Genau, also wir sind vollkommen in Jesus, wir sind erhaben, neu geschaffen, gerecht, heilig und rein. Und trotzdem kann unser Körper noch sündigen. Genau, jetzt gehen wir nochmal zurück. Könnt ihr das nachvollziehen mit dem unwürdige Weise, dass das, weil es heißt so oft in der Bibel, jeder, der an ihn glaubt, in Römer 10, Vers 11 heißt es, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ne? Jeder, der an Jesus glaubt, der geht nicht verloren, der geht nicht mehr kaputt, der wird nicht mehr aus der Hand Gottes gerissen, zu Schanden werden. So ein altmodischer Begriff, aber ich denke, das trifft es einfach gut. Und wir müssen den Leib des Herrn eben angemessen beurteilen. Das heißt, das gebrochene Brot steht für den gebrochenen Leib Jesu, ich habe es schon gesagt. Und in 1. Petrus 2, Vers 24, da heißt es eben, dass er die Sünde an seinem Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Und sein Blut ist für die Vergebung unserer Sünden vergossen worden. Wenn das Blut für die Vergebung unserer Sünden vergossen wurde, wie viel mehr wichtig ist es dann, wenn ich Fehler gemacht habe, wirklich wieder ans Kreuz und wieder an den Tisch des Herrn zu kommen und sagen, Jesus, ich habe Fehler gemacht, aber ich weiß, dass du mir die Fehler vergibst. Ich weiß, dass dein Blut mich reingewaschen hat und dass mein Geist schon erneuert ist. Der neue Geist lebt schon in uns, auch wenn da noch Fehler in unserem Leben sind. Aber das ist dieser Punkt mit dem Gedanken erneuern. Wo schaue ich hin? Schaue ich immer nur auf die Fehler? Schaue ich auf die Zeitung? Schaue ich auf die Welt? Schaue ich auf meine ungläubigen Nachbarn? Oder schaue ich aufs Kreuz und auf das, was Jesus für mich getan hat und was Gott schon für mich gewirkt hat? Weil wir können im Glauben all das empfangen, was Gott versprochen hat. Wir können nichts empfangen, was wir uns selber ausdenken. Das ist oft der Denkfehler bei uns Menschen. Wenn da steht, alles ist möglich, dem, der glaubt, ja, dann glaube ich jetzt, dass ich morgen einen Topf mit Goldstücken, mit 100-Euro-Scheinen bei mir vor der Haustür finde, ist ja möglich, ne? Steht da ja. Ne? Nein, ist natürlich albern, weil möglich ist das, was Gott uns schon in seiner Gnade im Vorfeld versprochen hat. Gott hat schon, als er die Erde geschaffen hat, Luft für 8 Milliarden Menschen gemacht und er hat auch Essen gemacht, dass alle satt werden, auch wenn es im Moment nicht überall gleichmäßig verteilt ist, aber wir wissen alles, wäre genug da, wenn es denn dann gleichmäßig verteilt würde. Und so hat Gott schon zum Anbeginn der Erde für alles vorgesorgt und wir können es durch unseren Glauben empfangen. Das heißt, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir an 100-Euro-Scheine auf unserem Konto glauben können und dass irgendeiner die dann da einzahlt, sondern wir können empfangen, was Gott uns vorbereitet hat. Und dazu gehört Gesundheit, Versorgung, ewiges Leben, all diese Dinge, die die Bibel uns verspricht. Genau, in Epheser 1, Vers 7, da heißt es noch, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und es gibt so viele Bibelstellen, die sagen, dass Gott uns vergibt, auch wenn wir nochmal einen Fehler machen. Die Schuld ist schon bezahlt, weil Jesus die Schuld der ganzen Welt hinweggenommen hat. Für die, die an ihn glauben, ist es lebendig, für die anderen bleibt es eben Theorie. Aber für die, die an ihn glauben, ist die Schuld hinweggenommen. Und natürlich ist es richtig, wenn wir Fehler machen, sie zu bekennen und auch ans Kreuz zu bringen und uns zu entschuldigen, einmal bei Gott und einmal bei unseren Mitmenschen. Weil diese Bibelstelle spricht ja nicht nur von unserem, Verhältnis zu Gott, sondern auch zu unserem Verhältnis zu den Mitmenschen. Also, wenn hier steht, er zieht sich durch sein Verhalten beim Essen und Trinken ein Gericht auf sich, dann ist es kein Gericht von Gott, sondern ein Gericht durch unseren Unglauben. Das ist etwas, was Gott schon gewirkt hat. In dem Moment, wenn wir ungläubig sind, wenn wir nicht das Werk von Jesus annehmen, anerkennen, dann kommt das Gericht auf uns, was alle Menschen trifft, wenn sie nicht an Jesus glauben. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu retten und nicht um zu richten, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, mir ist das Gericht übergeben. Das heißt, alle, die nicht an Jesus glauben, sind automatisch gerichtet. Ist also kein nichts, was erst noch passieren muss, sondern es ist einfach so, weil die Bibel es sagt. Aus diesem Grund sind auch viele unter euch krank und einige sind sogar schon gestorben. Da wurde jahrelang gelehrt, aber könnt ihr mich jetzt dafür rausschmeißen oder auch nicht? Aus diesem Grund sind auch viele unter euch krank und einige sind sogar schon gestorben. Ich glaube nicht, dass die Krankheit von Gott ist und dass auch keiner gestorben ist, weil Gott es so veranlasst hat, weil er irgendwie beim Mahl des Herrn in ein ohne alle Sünden bekannt zu haben, vom Brot gegessen hat oder aus dem Kelch getrunken hat, sondern A, kommt die Krankheit immer vom Teufel, weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um alle, die vom Teufel überwunden sind, frei zu machen. Und ich bin gekommen, sagt er, um die Werke Satans zu vernichten. Und Jesus ist gekommen, um zu retten. Jesus ist gekommen, damit wir das ewige Leben haben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, was macht das für einen Sinn? Gott rettet dich und wenn du dann einen Fehler machst und trinkst vielleicht von dem Kelch oder isst von dem Leib und er macht dich dafür krank oder bringt dich um. Das ist für mich Unsinn. Also kann ich nicht nachvollziehen, wieso das so sein sollte, sondern vielmehr ist es so, dass Krankheit daraus kommt, aus Unglauben kommt Krankheit, wenn wir das falsch beurteilen, was Jesus für uns getan hat, daraus kommt Krankheit, indem wir einfach dem Teufel Zutritt zu unserem Leben lassen. Und natürlich ist es gut, was hier steht, wenn wir uns aber einer Prüfung unterziehen, wir müssen uns prüfen. Das Wort Gottes ist ein Spiegel für uns. Und wenn wir in diesem Spiegel leben, dann werden wir erkennen, was gut ist und was schlecht ist. Und wir sollen das Gute tun und das Schlechte lassen. Und natürlich ist es gut, wenn wir uns dann selber entsprechend ausrichten. Natürlich ist es richtig, unsere Sünden zu bekennen, ich habe es schon gesagt, und unsere Sachen in Ordnung zu bringen. Aber Ja, gerne. Ja.
Du hast gesagt, diejenigen, die nicht glauben, ne? Ja. Darum geht es, die nicht glauben, dass Jesus für unsere Krankheit gestorben ist. Ja. Wenn ich nicht daran glaube, dann werde ich auch in der Hinsicht nicht beten, also werde ich krank bleiben oder sterben. Ne?
Ja.
Das ist die Grund.
Genau.
Ne?
Ja, klar. Ja, eben, genau, das ist der Punkt. Ich versuch's. Ja, also das ist, was Herbert gerade gesagt hat. Also in dem Moment, wenn ich nicht glaube, dann kann Gott mich auch nicht gesund machen, weil Gott kann nur den gesund machen, der an ihn glaubt. Jesus hat gesagt, ich habe das ans Kreuz getragen, ich habe deine Krankheit durch dessen Striemen wir geheilt worden sind, ist der Wortlaut so. Also durch dessen Striemen wir geheilt worden sind, oder in Matthäus 8, Vers 17 heißt es, er hat unsere Schwachheiten genommen und hat unsere Krankheiten getragen. Ja? Und ich muss mich als Gläubiger auf dieses Wort stellen, dann kann es für mich lebendig werden, dann kann es seine volle Kraft in meinem Leben entfalten und ich kann entsprechend gesund leben und Gott kann meine Schwachheiten nehmen und meine Krankheiten tragen. Wenn ich aber nicht daran glaube, dann kann er es auch nicht tun, dann tut er es auch nicht. Ja, also das ist eine Sache, die immer Hand in Hand geht. Gott, was er versprochen hat, und unser Glaube, der auf das Versprechen Gottes antwortet. Unser Glaube ist die Antwort auf Gottes Versprechen und dadurch setzen wir das, was Gott versprochen hat, in unserem Leben frei. Genau. Aber es ist nicht so, es ist sehr wohl so, dass die Sünde uns krank macht. Das ist das, also es ist sehr wohl so, dass es gut ist zu gucken, wo ist in meinem Leben was nicht in Ordnung, aber nicht, weil Gott es braucht, sondern weil wir überall, wo wir in Sünde leben, dem Teufel Zutritt gewähren zu unserem Leben. Und da, wo ich dem Teufel Zutritt gewähre, da kommt er mit seinem vollen Programm. Also der Teufel ist jetzt nicht einer, der sagt so, ach, du hast dich ein bisschen geärgert, dann ärgere ich dich jetzt noch ein bisschen mehr, sondern der Teufel kommt dann sofort mit allem, was er hat. Der zieht dann ein mit seinen ganzen Sachen, mit Krankheit, mit Leiden, mit Schmerzen und mal mehr, mal weniger. Aber sobald du ihm die Tür öffnest, dann kommt er mit Pauken und Trompeten und nimmt seinen Platz ein und versucht dich zu quälen und dich auch vom Kreuz fernzuhalten. Und das ist der Punkt, wo wir Christen immer so Schwierigkeiten haben zu erkennen. Wir denken, ach, jetzt habe ich was gemacht, jetzt tut mir das Knie weh, das ist bestimmt die Strafe Gottes. Nein, wenn du was gemacht hast, was falsch war, dann ist das nicht die Strafe Gottes, dass dir das Knie wehtut, sondern das ist, weil du dem Teufel erlaubt hast, dir dein Knie anzugreifen. Das ist der Punkt. Und deswegen haben wir Christen auch die Vollmacht, was uns Jesus wiedergegeben hat, dem Teufel zu befehlen, Teufel, du hast mein Knie in Ruhe zu lassen. Du hast in meinem Knie nichts verloren. Ich gehöre zu Jesus. Und Jesus hat mich gerettet und er hat mir die Kraft gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Dämonen auszutreiben und Kranken die Hände aufzulegen, dass es besser mit ihnen wird. Und in dieser Vollmacht dürfen wir leben. Ich spreche demnächst mal über Vollmacht. Das ist total interessant, wenn ihr das Wort mal im Griechischen nachguckt, was da alles drinsteckt über Vollmacht und was das eigentlich bedeutet. Also wir wissen, was Vollmacht bedeutet, aber in dem Griechischen ist es noch viel umfassender.
Sag mal, müssen wir dann noch Griechisch können? Nein.
Nein, musst du nicht, aber es gibt Bücher, so eins habe ich zu Hause, ich kann auch kein Griechisch, wobei ich habe mal Griechisch die einzelnen Worte gelernt, weil in der Physik werden immer die ganzen griechischen Buchstaben verwendet für die Formeln und so, aber das ist ein anderes Thema. Nein, es gibt gute Bücher, in denen man das erklärt kriegt, aber es wäre natürlich toll, wenn man das kann, also ja gut, ich wollte es jetzt auch nicht weiter hier ausdehnen, sondern eigentlich nur eine Einleitung zum Abendmahl machen. Aber ich finde es halt so wichtig, dass wir, viele bleiben einfach dem Abendmahl fern, weil sie gesagt haben, oh, mein Leben ist noch nicht 100% in Ordnung. Aber nach meiner Auffassung ist es so, dass gerade dann, geh zum Abendmahl, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du Mist gebaut hast, dann ist es noch ein viel größerer Grund, zum Tisch des Herrn zu kommen und zu sagen, Jesus, ich habe Mist gebaut, ich habe Fehler gemacht, da ist noch Sünde in meinem Leben, aber du bist der Herr, du hilfst mir, das zu überwinden. Du bist größer als alles, was der Teufel geschaffen hat, als jede. Ich finde es so stark, in 10,38, Johannes 10,38, ist euch das mal aufgefallen? In meiner Bibel steht da, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu vernichten. Ich habe schon andere Bibelübersetzungen gesehen, da steht zerstören. Aber zerstören und vernichten ist nicht dasselbe. Wenn ich jetzt hier dieses Pult zerstöre, dann liegt es kaputt am Boden. Wenn ich aber was vernichte, dann ist es weg. Wenn ich was vernichte, dann werdet ihr das nicht mehr wiederfinden. Und das finde ich so stark. Und Jesus ist gekommen, die Werke Satans zu vernichten, sodass wir sie nicht mehr wiederfinden, auch in unserem Leben. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir das auf Jesus unsere Hoffnung setzen, dann fängt er an, die Werke Satans, die da sind, Krankheit und Schmerzen zu vernichten. Und wir müssen es nicht mehr tragen, weil Jesus es getragen hat. Und so ist es auch mit unserer Sünde. Jesus hat durch sein Blut alles dafür getan, dass unsere Sünde weggewaschen ist. Und wenn wir unsere Sünde festhalten, dann sagen wir, meine Sünde ist größer als Jesus. Und widersprechen so wieder dem Werk des Glaubens. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns prüfen und wenn wir uns nach Gottes Wort ausrichten, dann dient es dazu, dass wir auf dem Erwachsenwerden weitergebracht werden. Das fand ich so schön in dieser Übersetzung. Bei mir steht, dass wir gezüchtigt werden in der Elberfelder Bibel. Aber hier ist es so dargestellt, dass wir auf dem Erwachsenwerden weitergebracht werden. Und oft wird so erklärt, dass Gott Menschen, die das Abendmahl in der falschen Haltung einnehmen, dass Gott nachher kommt und die Menschen sogar so weit bestraft bis zum Tod. Wie kann jemand erwachsen werden, wenn er vorher bis zum Tod bestraft wird? Also wie kann Gott uns in Ordnung bringen, wenn er uns umbringt? Macht für mich keinen Sinn. Ja, Halleluja. Amen. Ja, zu Vers 32 noch. 4, 5, nee, habe ich jetzt hier nicht. Aber zum Vers 32 noch von dem Gott uns erwachsen macht. Also in Hebräer 3, Vers 12, da heißt es noch, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jedem von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott. Ne, da spricht der Hebräerbrief von dem, was ich gerade gesagt habe, ein böses Herz des Unglaubens. Wenn uns etwas von Gott wegbringt, dann ist es nicht Jesus, sondern dann ist es der Unglaube. Und wir müssen aufpassen, einfach nur, dass wir nicht ein böses Herz des Unglaubens haben. Und in Hebräer 3, Vers 19, da heißt es, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also wenn wir am Werk des Kreuzes dranbleiben, unser Herz glauben, mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dass er für uns das getan ist, dann werden wir in die Dinge hineingehen, die Jesus für uns vorbereitet hat. Genau. So, und jetzt zum Abendmahl wollen wir gemeinsam, oder ich lese das jetzt einfach mal vor und dann können wir es verteilen, dann kann jeder das für sich. Wir haben jetzt viel darüber gehört und wie wir jetzt das Abendmahl einnehmen können, ist jetzt hier ein Vorschlag von mir, wie wir das Abendmahl einnehmen können in Bewusstheit gegenüber Gott, gegenüber Jesus, gegenüber dem, was er für uns getan hat. Also wir können das Abendmahl nehmen, können Gott danken und uns bewusst machen, dass der Leib Jesu für unser körperliches Wohlergehen gebrochen wurde. Und sein Blut ist für die Vergebung unserer Sünden vergossen worden. Ja, also wenn ihr jetzt das Brot nehmt, dann haltet es vor euch, schaut es euch an und nehmt dabei an oder denkt dabei, wie Jesus am Kreuz für unser körperliches Wohlergehen seinen Körper hingegeben hat. In seinen Striemen sind wir geheilt worden. Wenn wir den Kelch haben, dann nehmen wir den Kelch in Hinblick auf die Vergebung unserer Sünden. Jesus hat sein Blut vergossen, damit unsere Sünden vergeben sind. Und so nehmen wir das Mahl in würdiger Weise ein. Auf diese Art und Weise können wir, also wir essen das Brot als Zeichen, als Beweis dafür, dass wir an seinem gebrochenen Leib teilhaftig sind, dass wir Teilhaber sind an dem, was er für uns getan hat. Und darum sind wir geheilt, darum sind wir in seinen Wunden geheilt. Danke. Und durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Krankheit und Gebrechen haben in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Und in dieser Weise beurteilen wir den Leib des Herrn richtig, indem wir einfach auf das Opfer von Jesus schauen. Ne? Wir nehmen das Brot. Wir nehmen das Brot und sagen, danke Herr. Danke Herr, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich mache mir jetzt bewusst, dass du an deinem Leib meine Krankheiten getragen hast, alle Flüche getragen hast, die durch das Gesetz in unser Leben gekommen sind, die durch die Vorfahren in unser Leben, gekommen sind. Alles, was vom Teufel in unser Leben gekommen ist, ist durch den Leib Jesu abgeschnitten, ans Kreuz hinaufgetragen und wir sind frei davon. Und das empfangen wir jetzt, wenn wir das Brot. Warte noch auf Ela. Halleluja. Ich esse das Brot als Zeichen, als Beweis dafür, dass ich an seinem gebrochenen Leib teilhabe. Darum bin ich geheilt.
I eat the bread as a sign of his healing on my body. I am healed because of his cross. This is a sign that I am healed.